Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Zu Gast im Studio ist Jürgen Mayer vom NGO-Netzwerk Forum Umwelt und Entwicklung. Gastgeberin ist Elisabeth Kiederlen. Herr Mayer, Sie waren in Kopenhagen dabei. Wir wollen kurz noch einmal Kopenhagen Revue passieren lassen, bevor wir uns dann Überlegungen widmen, was man besser machen kann, was jetzt getan werden muss. Ich glaube, keine Konferenz ist so lange und so gründlich vorbereitet worden wie die in Kopenhagen. Von Politikern, Wissenschaftlern, NGOs, aber auch von der Protestbewegung, die überlegte, ob sie gewalttätig oder nicht gewalttätig Schlote besetzen oder nicht. Es gab viele symbolische Aktionen, die Kirchen waren auch im Boot und nun ist doch alles jämmerlich gescheitert. Lassen Sie uns noch mal zurückblenden. Lag es hauptsächlich an der Blockade von China und den USA?
Ja, das war eine der wesentlichen Ursachen, aber es gab noch ein paar andere Blockaden. Im Grunde hatten wir hier, gut, es waren 193 Staaten mit zunehmend sehr unterschiedlichen Interessen. Und die größten Staaten haben sich komplett blockiert, insbesondere USA und China. Aber es gibt die OPEC-Staaten, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass Klimaschutz stattfindet. Es gibt Russland, die eine ähnliche Interessenlage haben. Und so haben sich dann alle Staatschefs wortreich die Klimaschutzpolitik beschworen. Aber keiner ist bereit, den ersten Schritt zu machen. Das Ergebnis: Blockade.
Wir haben ja in Deutschland einen breiten Konsens aller Parteien, dass Klimaschutz wichtig ist. Das heißt ja, dass die Klimapolitik bei uns jenseits des Rechts-Links-Schemas angekommen ist.
Ja, das war schon bei Helmut Kohl so. Das ist nicht neu.
Ja, aber es ist was sehr Gutes, weil wenn man guckt, in England ist der Klimaschutz inzwischen ja auch in die Verfassung geschrieben worden. Das heißt, wenn Regierungen wechseln, kann nicht alles verändert werden, sondern muss weiter an der CO2-Reduzierung gearbeitet werden. Jetzt, wenn man nach Amerika guckt, sieht das da ja völlig anders aus. Also Klimapolitik ist voll in der Rechts-Links- oder in der politischen Polarisierung.
Ja, das ist in der Tat so. In Amerika haben sie noch sehr, sehr viele Leute, die quasi sagen, der Klimaschutz, das ist sowieso alles nur eine Theorie. Ob das stimmt, das wissen wir nicht und so weiter. Also die letzten Skeptiker der Welt, die sind in Amerika noch relativ einflussreich. Amerika hat eine extrem energieineffiziente Volkswirtschaft. In Amerika gibt es immer noch recht viel Kohle, was man einfach ohne große Kosten aus dem Boden buddeln kann. Trotzdem ist die amerikanische Volkswirtschaft heute natürlich vom importierten Erdöl abhängig wie kaum eine andere. Und selbst wenn man den Klimaschutz mal ganz außen vor lässt, die Amerikaner hätten genug Gründe, daran etwas zu ändern. Aber offensichtlich sind die fossilen Lobbys in Amerika immer noch politisch so stark, dass dieses Land weit hinter dem zurückbleibt, was notwendig wäre. Aber damit gefährden sie ihre eigene Konkurrenzfähigkeit. Ihre Wettbewerbsfähigkeit als Volkswirtschaft in den nächsten 10, 20 Jahren steht da leider mit auf dem Spiel. Und das kapieren sie leider auch nicht.
Ja, aber warum gehen die Vereinigten Staaten so wenig pragmatisch damit um? Im Grunde ist es doch immer das Land des Pragmatismus. Aber der Klimawandel ist ja total ideologisiert.
Ich glaube, das mit dem Land des Pragmatismus hat es ungefähr aufgehört, als Ronald Reagan Präsident wurde. Er war ein sehr ideologischer Präsident und die Spuren dieser Ideologisierung der amerikanischen Politik entlang eines Rechts-Links-Schemas, die haben wir ja dann unter George Bush nochmal ganz massiv gesehen. Pragmatisch sind heute die Europäer. Wir gehen damit pragmatisch um. Wir haben die erneuerbaren Energien zur Weltmarktreife entwickelt. Wir verdienen damit unser Geld. Noch pragmatischer sind die Chinesen, die von Klimaschutz nicht viel reden, aber am Klimaschutz schon sehr viel verdienen. Da käme keiner auf die Idee, aus ideologischen Gründen die Businesschancen, die sich sozusagen mit erneuerbaren Energien bieten, außer Acht zu lassen. In Amerika machen die das inzwischen.
Es gibt die hübsche Geschichte von der amerikanischen Handelskammer, die ja wirklich so eine Bastion der Unbeweglichkeit gewesen ist, was den Klimawandel betrifft. Und da gab es jetzt einige Mitglieder, IT, Apple und so weiter, die sagten, also drängten, so kann das nicht weitergehen. Und daraufhin hat die Handelskammer gesagt, ja gut, dann müssen wir einen wissenschaftlichen Kongress machen, nochmal prüfen, ob nun ein Klimawandel überhaupt stattfindet oder nicht. Und daraufhin sind so ein paar Leute in die Luft gegangen und sind ausgetreten. Und weil das wichtige Mitglieder waren, hat sich jetzt die Handelskammer bewegt und ja, sagt, man muss jetzt auch in grüne Richtung, grüne Jobs gehen, so langsam oder sicher. Es gibt die Blue Green Alliance, also diese Verbindung von Allianz von Gewerkschaftlern und Sierra Club, also Naturschutz, einer der ältesten und größten Umweltorganisationen, was ja eigentlich auch was Tolles ist und was es hier in Deutschland zum Beispiel nicht gibt, dass die Gewerkschaft und der Naturschutzbund oder Umwelt-NGOs inniglich zusammenarbeiten in Richtung grüne Jobs.
Ja, aber in Deutschland haben wir das auch. Also die IG Bau als die Umweltgewerkschaft, die arbeitet auch mit den Umweltverbänden ja eng zusammen und ist da auch
IG
sehr aktiv.
BCE?
Nee, die BCE natürlich nicht, das ist die Kohlegewerkschaft, aber die IG Bau, Bau und Agrar Umwelt, die ist da sehr aktiv. Aber nochmal zu Amerika. Ich glaube, das Problem in Amerika ist schon, dass wir es dort mit einer Verfassung zu tun haben, die es ja extrem schwierig macht, so einen Vertrag, so einen Klimaschutzvertrag zuzustimmen. Sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit im Senat für jeden internationalen Vertrag. Das heißt mit anderen Worten, die Demokraten können regieren, aber sie müssen immer die Zustimmung der Republikaner haben, um so einen Vertrag abzuschließen. 67% im Senat müssen zustimmen und das ist im Augenblick auch wieder nicht absehbar. Das heißt, Obama hat die Wahl gewonnen, aber er hat letztlich keine ausreichende Mehrheit, um solche Verträge zu machen. Und die Republikaner sind gerade wieder dabei, sich verschärft gegen Klimaschutzmaßnahmen zu positionieren. Ich kann dazu nur sagen, das ist extrem kurzsichtig. Vor ein paar Wochen wurde angekündigt, der größte Windpark der Welt wird jetzt in Texas eröffnet oder gebaut. Aber er wird gebaut von chinesischen Firmen mit chinesischen Windmühlen, mit chinesischer Finanzierung und mit chinesischer Betriebsführung. So weit sind die Amerikaner inzwischen gekommen, dass die Chinesen bei ihnen die Windparks bauen müssen. Ich kann den Amerikanern nur viel Spaß wünschen auf diesem Weg in die ökonomische Zweitklassigkeit.
Also ich meine, man kann ja sagen, vielleicht ist die Arbeitskraft billiger, aber ich meine, diejenigen, die das in der Hand haben, die Bauherren und so weiter, warum lassen sie sich das außer Hand nehmen?
Ja, weil sie offensichtlich aus ideologischen Gründen nach wie vor noch nicht mal bereit sind, zur Kenntnis zu nehmen, dass der Klimawandel überhaupt stattfindet. Man hat es einfach ignoriert und jetzt kommt die Quittung. Es ist nicht das erste Mal. Es gab auch schon andere Industrien, die baden gegangen sind, weil sie die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Und ich fürchte, die Amerikaner werden da noch in den nächsten Jahren schwer zu tun haben, um diesen Rückstand, den sie sich selber eingebrockt haben, wieder aufzuholen.
Ja, ja. Das Land hat nicht mehr viel industriert. Waffenindustrie, Agrarindustrie,
ja, Flugzeuge bauen sie noch, IT, Softwarebereich etc. Aber ein Großteil der industriellen Produktion ist ja inzwischen in China gelandet. Und insofern, der größte Kunde der Chinesen ist in die USA. Die beiden Länder sind es. Und ich glaube, die Chinesen sind möglicherweise da noch etwas flexibler im Augenblick.
Ja gut, kommen wir dann zu China. Warum blockiert die Volksrepublik die Klimakonferenz, obwohl sie doch eigentlich als Weltmeister im Bau von Solarzellen eigentlich auf den grünen Boom setzt und davon profitiert?
Die Chinesen spielen ein ganz interessantes Doppelspiel, dass man mit erneuerbaren Energien, mit Effizienztechnologien Geld verdienen kann. Das haben die schon lange begriffen. Das machen die genauso wie mit anderen Dingen, wie mit Flachbildschirmen, Videokameras, Computern und so weiter, machen die das mit den erneuerbaren Energietechnologien auch. Die wollen diese Weltmärkte in den Griff kriegen, die produzieren, sie produzieren natürlich auch billiger als andere, zum Beispiel als die Deutschen, und sichern sich zunehmend Marktanteile. Aber die Verantwortung heißt ja nicht nur Geld verdienen damit, sondern man muss auch ein bisschen was tun, was eben anfangs auch Geld kostet. Und dazu sind sie im Augenblick nicht bereit.
Also Forschung meinen Sie jetzt, oder was meinen Sie?
Ja, Forschung, oder es gibt natürlich auch, sagen wir mal, ineffiziente Kohlekraftwerke, die man umrüsten muss oder stilllegen muss. Es gibt in der Verkehrspolitik viel zu tun, neue Bahnstrecken bauen, das kostet ja alles erstmal. China ist schon dabei, solche Sachen auch zu machen, aber sie lassen sich darauf nicht festnageln. Und die Natur internationaler Verhandlungen ist natürlich nicht, dass jeder nur sagt, ich mache freiwillig was und ihr könnt auch freiwillig was machen. Dafür muss man nicht nach Kopenhagen fahren, wenn man was freiwillig machen will, sondern wir brauchen ja einen Vertrag, wo man sich gegenseitig verpflichtet. Und dazu sind sie nicht bereit. Also die angenehmen Seiten des Strukturwandels nehmen sie gerne in Anspruch, aber die Sachen, wo es ein bisschen kostet, da sind sie nicht bereit.
Wo sie ja zunehmend inzwischen auch alternative Energien im eigenen Land anwenden und nicht nur sie exportieren. Das war ja für eine Zeit lang so.
Klar, China ist seit 2 Jahren Netto-Kohleimporteur. Die müssen auch für Kohle jetzt richtig Geld auf den Tisch legen. Und deswegen haben sie da schon inzwischen auch einiges auf dem Zettel. Sie haben die Kohlesubventionen in 3 Jahren auf 0 gesetzt. Dafür brauchen wir 60 Jahre und noch länger. Das haben die schon gemacht. Aber wie gesagt, sie lassen sich nicht drauf festnageln. Und wer internationale Verträge abschließen will, der muss sich halt irgendwann mal auch zu etwas verpflichten.
Ja, ich denke, in China ist die Dynamik eine solche, dass die Leute erstmal reich werden oder aus der Armut fliehen wollen. Es ist eine Suche nach einem Lebensstil jenseits der Armut. Und die Regierung hat einfach Angst, dass sie hinweggefegt wird, wenn sie das nicht erstmal zufriedenstellend löst.
Das ist völlig richtig. Natürlich ist den Chinesen auch völlig unbenommen, aus der Armut zu entfliehen. Das Problem ist ja nur, für einen Lebensstil, wie wir ihn in Europa, Japan, Nordamerika heute haben, hat die Erde nicht genügend Ressourcen. Mit anderen Worten, China würde dieses Öl gar nicht bekommen, was es brauchen würde, um den gleichen PKW-Bestand pro Kopf sich anzuschaffen, wie wir ihn zum Beispiel heute in Europa haben. Das geht einfach nicht. So viel Öl gibt es nicht. Aber entscheidend ist ja auch vielleicht weniger, dass sie ein Auto haben, sondern dass sie mobil sind. Gut, natürlich, das Auto ist ein Fortschritts- und Statussymbol. Vielleicht sind wir aber über diese Zeiten ja heutzutage auch hinweg. Also zumindest die Jugend in Europa interessiert sich nicht mehr so sehr für Autos.
Gut, wir haben das Auto jetzt ja auch schon lang. Ja, aber fast jede Familie hat ein Auto, eins oder zwei.
Der Bestand in Deutschland sinkt inzwischen. Und gerade in den chinesischen Städten sind wir ja heute an einem Zustand angekommen, wo sich die Autos nur noch gegenseitig im Weg stehen. Das ist ja keine Mobilität mehr. Das sind Singapur schon viel weiter. Die haben schon vor 20 Jahren den Autobestand drastisch reduziert und dafür das beste öffentliche Nahverkehrssystem der Welt. Da ist die Zukunft, da in diese Richtung muss es gehen.
Ja, welche Möglichkeiten haben denn dann überhaupt kleine Inselstaaten, sich bei China zu Gehör zu bringen?
Ja, die kleinen Inselstaaten, die haben natürlich in Kopenhagen ganz laut ihre Stimme erhoben. Wenn es in diesem Schneckentempo im Klimaschutz weitergeht, dann gehen wir unter. Mhm. Viele dieser Inseln sind ja gerade mal 2 Meter über dem Meer. Und wenn dann der Meeresspiegel 1 Meter steigt, dann sind die quasi das halbe Jahr überflutet. Und damit ist die Insel natürlich nicht mehr bewohnbar. Und ich denke mal, dass in China diese kleinen Inselstaaten jetzt, ich glaube, die lassen sich da nicht so sehr von beeindrucken, aber die kleinen Inselstaaten müssen deswegen, glaube ich, einfach noch viel lauter schreien.
Wahrscheinlich hilft das nichts. Wahrscheinlich können die kleinen Inselstaaten irgendwo, sagen die Chinesen, unterkommen, in Neuseeland oder sonst wie. Wie viele Einwohner gibt es auf Tuvalu?
Ja, Tuvalu hat 11.000 Einwohner, das ist ein Hochhaus in Hongkong, aber das macht ja nichts. Trotzdem hat niemand das Recht, diese Leute unter Wasser zu setzen.
Ja, aber es ist wahrscheinlich so ein Gefühl von Gleichgültigkeit dann.
Ja, das ist in China mit Sicherheit nicht anders als bei uns auch.
Aber wieso ist China denn dann Führer der Entwicklungsländer, wenn es doch so aussieht, als ob es eigentlich hauptsächlich in so seine eigenen Interessen verfolgt, und zwar sehr massiv?
Ja gut, China ist natürlich ein Entwicklungsland, was auf dem Sprung ist, zu einem Industrieland zu werden. Und das ist etwas, was viele Entwicklungsländer auch gerne machen würden. Manche schaffen das ja auch oder haben es schon geschafft. Und China ist natürlich in vielen dieser Entwicklungsländer auch wirtschaftlich sehr präsent. Die kaufen sich dort ein. China ist ein wichtiger Handelspartner. Afrika macht inzwischen mehr Handel mit China als mit Europa. China kauft Rohstoffe ein. China ist ein wichtiger Handelspartner, den man ungern verprellt.
Wir wollen jetzt hier eine Zäsur machen und uns von den Problemen ein wenig erholen. Sie haben Musik mitgebracht. Was haben Sie ausgesucht?
Ja, wir haben jetzt gerade viel über China gesprochen. Und jetzt hören wir Katie Melua, 9 Million Bicycles in Beijing. Das ist ein Liebeslied, aber ein wunderschönes Liebeslied mit einem kleinen China-Bezug.
Okay. And I'm never tired of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you.
Sie hören die Sendung Doppelkopf auf HR2 Kultur. Unser Gast ist Jürgen Mayer vom Forum Umwelt und Entwicklung. Gastgeberin im Studio ist Elisabeth Kiederlen. Herr Mayer, jetzt werden wir doch mal persönlich. Wie wird man professioneller Klimaschützer?
Ja, professioneller Klimaschützer, Das kann man in ganz vielen Funktionen werden. Sie können das Klima ja in allen möglichen Funktionen schützen. Bei mir ist es so, ich bin natürlich jetzt in einem Netzwerk von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen. Ich mache nicht nur Klimaschutz, wir machen also auch Landwirtschafts-, Biodiversitätsfragen etc. Aber es gibt ja inzwischen viele Leute, die das auch sehr direkt als Berufswunsch angeben. Wir haben bei uns viele Praktikanten, die kommen hier direkt an und sagen, ich möchte bei einer NGO arbeiten. Und das ist schon ein sehr abwechslungsreicher Job, aber auch ein sehr anstrengender Job. Und man muss auch eine hohe Frustrationstoleranz haben. Also sowas wie Kopenhagen, wo alles schief geht, muss man dann also auch mal wegstecken.
Wie ist Ihre persönliche Geschichte hin zum Forum Umwelt und Entwicklung? Haben Sie Kröten gerettet als Kind oder...
Kröten habe ich als Kind nicht gerettet. Nee, ich habe mich Ende der 70er gegen Atomkraftwerke engagiert, war dann bei den Grünen und irgendwann war mir dann die Parteipolitik dann doch etwas zu eingegrenzt und etwas manchmal auch etwas zu plump und dann bin ich eben in die NGO-Bewegung, also die nichtstaatlichen Organisationen gegangen und das macht nach wie vor sehr viel Spaß.
Und dieses Forum Umwelt und Entwicklung, das ist ein Zusammenschluss von vielen. Greenpeace ist dabei, WWF. Können Sie da ein bisschen erzählen, wie kam es dazu? Warum haben die sich zusammengeschlossen? Ja, warum sind sie so wenig Konkurrent?
Das war 1992 nach der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, der berühmte Erdgipfel in Rio de Janeiro, wo die Vereinten Nationen den nichtstaatlichen Organisationen zum ersten Mal umfassende Rechte eingeräumt haben, sich bei solchen Verhandlungen zu beteiligen. Und wir haben damals in Deutschland gesagt, okay, das wollen wir wahrnehmen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Da muss man auch auf globaler Ebene Politik machen. Und haben dann gesagt, das kann aber keine Organisation mehr so für sich. Da müssen wir uns zusammenschließen. Und dann haben wir eben das Forum gegründet und sind seitdem bei solchen internationalen Verhandlungsprozessen dabei.
Das heißt, Sie stimmen sich im Vorfeld ab über die Strategie, über die Ziele oder Sie teilen die Arbeit auf oder wie soll man sich das vorstellen?
Genau, so machen wir das. Wir machen gemeinsames Lobbying, Publikationen, Tagungen und so weiter. Versuchen natürlich, wir sind ja auch nicht immer einer Meinung, versuchen dann auch mal mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen. Versuchen natürlich allen voran auch nach der Devise zu handeln, gemeinsam sind wir stärker und versuchen erfolgreich eben Druck auszuüben auf unsere Regierung, manchmal auch im Verbund mit unseren Kollegen in anderen Ländern, auf andere Regierungen, damit üblicherweise etwas mehr rauskommt als diesmal in Kopenhagen.
Wie war jetzt die Arbeit in Kopenhagen? Also Sie haben einen Flug gebucht und waren dann erschrocken, als Sie wie viele Umweltschützer oder wie viele Leute waren überhaupt bei der Konferenz?
Flug habe ich natürlich nicht gebucht, sondern ich bin in der Bahn gefahren. So weit ist das ja nicht. Wie fast alle anderen auch, die aus Europa kamen. Kopenhagen war in vielerlei Hinsicht eine andere Konferenz, als wir sonst üblich sind. Erstmal von der schieren Dimension. Es waren einfach viel mehr Leute da, was natürlich erstmal per se nicht schlecht ist. Sehr, sehr großes Interesse.
Wie viele Leute waren es denn ungefähr?
Also um die 40.000 wohl. Ins Konferenzgebäude durften nur 15.000 rein gleichzeitig. Und das haben die Vereinten Nationen dann leider zum Anlass genommen, uns in den letzten beiden Tagen ganz auszuschließen. Da war praktisch keiner mehr von uns drin. Und das hieß natürlich auch, wir konnten nicht mehr richtig arbeiten.
Aber was ist Ihre Arbeit da?
Lobbyarbeit.
Also die Politiker treffen sich.
Wir gehen zu den Beamten, zu den Diplomaten, zu den Ministern. Wir reden mit denen, versuchen ihnen klarzumachen, was die Erwartungen der Öffentlichkeit sind. Mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger ist, dass wir mit der Presse reden, mit den Journalisten, um eben öffentlichen Druck zu erzeugen. Dann gehen wir natürlich auch her und machen die eine oder andere Aktion vor dem Konferenzgebäude. Wir verteilen unsere Positionen als Flugblätter und so weiter. Ich meine, das, was man als Lobbyist eben macht. Und dazu muss man aber da sein. Und wenn man in Kopenhagen dann die letzten zwei Tage rausgesperrt wird, dann kann man nicht mehr so gut arbeiten.
Aber ist denn die Lobbyarbeit nicht hauptsächlich, findet die nicht vorher statt? Also ja, vor der Konferenz? Weil auf der Konferenz selber haben die Politiker ja auch untereinander erstmal zu reden und da würden wahrscheinlich die NGOs eher stören oder ist das ein falsches Bild?
Das ist ein völlig richtiges Bild, aber wir machen sie ja auch vor der Konferenz schon sehr intensiv. Aber wenn wir eine Dynamik haben, wo 193 Staaten miteinander reden, da muss man natürlich schon auch gucken, dass bei dieser Dynamik es dann in die richtige Richtung geht. In Kopenhagen ging es überhaupt keine Richtung, da hat sie alles festgefressen. Bei anderen Veranstaltungen, etwa in Kyoto damals, als das berühmte Kyoto-Protokoll beschlossen wurde, da waren wir sehr aktiv und haben eben, ich würde mal sagen, mit dazu beigetragen, dass manche Fehlentwicklung verhindert wurde, weil wir manchen Politiker dann auch deutlich machen konnten, also wenn ihr das hier durchkriegt, dann wird die Presse und die Öffentlichkeit so negativ reagieren, dass ihr das euch am Ende dann doch nochmal anders überlegen solltet.
Gut, und hier das hat ja die Presse geklappt. Auch sehr negativ reagiert, aber das hat anscheinend keinen großen Eindruck gemacht. Und es war auch jedem Politiker klar, dass die Presse sehr enttäuscht reagieren wird, die Öffentlichkeit auch, die Jugend auch. Aber
ja gut,
es hat
meine,
ja
Sie haben ja keine Garantie, wenn Sie sich einbringen, dass es am Ende klappt. Und wie gesagt, der Unterschied ist schon auch ein Stück weit, dass wir die letzten Tage hier ausgesperrt waren. Da konnten wir einfach nicht mehr viel machen. Ich denke mal, in Kyoto war die Verhandlungslage auch nicht ganz so festgefressen. Da waren keine Staatschefs, da waren nur Umweltminister und da waren das auch noch nicht so sehr Wirtschaftsverhandlungen, sondern da hat man ein Stück weit noch Leute gehabt, denen es mehr um die Sache ging und die dann auch mal gesagt haben, okay, jetzt tun wir was. Während in Kopenhagen enorm viele Bedenkenträger dabei waren, die immer nur die Kosten des Klimaschutzes gesehen haben, aber nie die Chancen. Und naja, alles das zusammen hat dieses Ergebnis gebracht.
Also die meisten Klimapolitiker sind Naturwissenschaftler. Das heißt, sie haben gelernt, dass entweder etwas richtig oder falsch oder dass ein Trend zu beweisen ist oder in Modellrechnungen nochmal wieder sicherzustellen ist und so weiter. Und gehen eigentlich davon aus, dass das, was man zu wissen meint durch Beweisführung, dass das auch irgendwann mal die Leute überzeugt, dass es so ist und dass die dann entsprechend handeln. Aber anscheinend nicht so zu sein.
Ja, das ist auch nicht so. Politik funktioniert völlig anders als die Naturwissenschaften. Politik reagiert sehr häufig völlig irrational. Und zwar keineswegs nur die Politiker, selbstverständlich auch das Volk oder die Wähler. Wenn Sie überlegen, auf welchem Niveau manche Wahlkämpfe geführt werden, da greift man sich ja sozusagen selber schon an den Kopf. Aber nach wie vor wird das politische System von völlig anderen Faktoren bestimmt als eben die Klimawissenschaft. Und viele Klimawissenschaftler kommen damit auch nicht gut klar. Sie weisen auf Fakten hin, Politiker lächeln, nehmen das zur Kenntnis, geben ihnen recht und handeln nicht. Weil der Politiker nämlich, nachdem er mit dem Klimawissenschaftler geredet hat, dann redet er mit dem Nächsten, das ist dann vielleicht der Autolobbyist oder mit dem Vertreter von RWE oder wem auch immer, alles Leute, die dann eben den Klimaschutz nicht wollen.
Was kann man
denn
da machen?
Da muss man den Druck erhöhen. Es muss sozusagen klar sein für Politiker, dass es so nicht mehr geht. Jetzt ist natürlich bei UN-Verhandlungen die Sache noch komplizierter, weil natürlich wir immer mit Regierungen zu tun haben, die sagen, wir haben alles versucht, es waren die anderen. Sagen aber alle, es waren immer die anderen. Jetzt ist das manchmal auch richtig. In Kopenhagen lag es jetzt nicht an den Europäern oder den Deutschen, dass es nicht geklappt hat. Jetzt müssen wir halt Druck machen, dass wir auch ohne Vertrag was tun.
Jürgen Mayer, Sie haben noch eine CD mitgebracht. Worum handelt es sich dabei? Ist es auch China?
Diesmal nicht China, diesmal haben wir Lateinamerika im Programm. Shakira mit Ojos Así, eine wunderbare Mischung aus orientalisch und lateinamerikanisch. Richtig toll.
Herr Mayer, im letzten Abschnitt der Sendung wollen wir darüber reden, was getan werden könnte. Kopenhagen ist gescheitert. Was liegt jetzt an? Also wie kann man darauf reagieren?
Ja, wir müssen uns, glaube ich, schon die Frage stellen, ob diese Konferenzen, wo wir einen Konsens von 193 Staaten brauchen, ob die schnell genug zu Ergebnissen führen. Wir haben ja da nicht so viel Zeit zu verlieren bei der Klimafrage. Und ich denke schon, jetzt muss sich hier jedes Land und auch jeder Einzelne überlegen, was er ohne diesen Vertrag tun kann. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. In Deutschland haben wir die erneuerbaren Energien schon lange vor den Klimaverhandlungen angefangen auszubauen. Mit großem Erfolg. 17% des Stromes haben wir heute aus Erneuerbaren mit stark wachsender Tendenz. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, die Deutschen inzwischen weltweit mitführend sind. Und das ist jetzt keineswegs nur noch ein Nischenprodukt. Große Konzerne, die früher darüber nur gelacht haben, die sind heute da führend dabei. Nehmen wir etwa Siemens. Siemens war früher der Atomkonzern schlechthin. haben sich aus der Atomtechnologie verabschiedet, sind jetzt heute groß bei Windenergie dabei. Und der Chef von Siemens hat vor ein paar Wochen gesagt, ja, ohne die grünen Technologien hätten wir dieses Jahr Minus gemacht. Mit den grünen haben wir ein nettes Plus gemacht. Wenn das mal nichts ist.
Wohin exportieren Sie hauptsächlich?
Die deutsche Windindustrie exportiert überall hin. In fast alle Länder der Welt.
Aber nicht nach China.
Auch nach China. Die Chinesen haben jetzt allerdings den Zoll für Windenergieanlagen um 20% erhöht, weil sie nämlich lieber selber herstellen wollen und kein großes Interesse mehr haben, dass man das in China aus dem Ausland einkauft. Das sind natürlich auch Maßnahmen, wo ich nur denke, ja gut, hier geht es inzwischen offensichtlich um harte wirtschaftliche Fakten. Der Klimaschutz ist offenbar nur noch ein Nebenprodukt. Aber sei es drum, das ist inzwischen ein Big Business. Und das muss es auch sein, sonst geht das nämlich nicht schnell genug.
Das ist, als ob es in Deutschland, aber ich denke auch in Silicon Valley in Amerika und in anderen Ländern, als ob es so einen Boom gibt mit neuen grünen Technologien. Sehen Sie das so?
Den gibt es ganz klar. Und wer heute da die richtigen Erfindungen macht und die Nase vorn hat, der wird da noch viele, viele Jahre von profitieren. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, vieles muss gar nicht mehr erfunden werden. Also in vielen Ländern der Welt würde es ja reichen, wenn man schon mal die Technologie, die es schon gibt, einfach mal einsetzen würde. Ich will da nur Amerika als Beispiel nennen. Die uralte europäische Erfindung des Thermostaten ist in vielen Teilen Amerikas noch völlig unbekannt. Also wenn da der Raum zu heiß ist, macht man das Fenster auf. Das ist für uns kaum noch vorstellbar. Oder die dünnen Holzhütten, in denen viele Amerikaner leben, da geht ja die meiste Wärme von der Heizung nach draußen. So was Banales wie Wärmedämmung, Styroporplatten wäre da nicht schlecht, da muss man nicht mehr viel erfinden.
Gut, aber das haben sie auch nicht im Iran, das haben sie nicht in Russland, in der Ukraine, das haben sie, also das ist ein kleiner Teil der Welt.
Diese Sachen sind längst Stand der Technik, da muss man nicht mehr viel erfinden. Also man muss vieles neu forschen, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo wir sagen, alles ist super. Aber ich will ja nur sagen, in vielen Teilen der Welt muss man nicht mehr viel erfinden, da muss man einfach mal das, was schon längst erfunden ist, mal anwenden.
Richtig. Und trotzdem muss man erfinden, gerade wenn man mit alternativen Energien oder erneuerbaren Energien hantieren will, dann muss man Windenergie, Sonnenenergie, Biomasse, also die Wasserenergie, muss man alles zusammenbringen.
Genau, das ist
und
die
da gibt es ja jetzt auch eine wunderbare neue Erfindung des Kombikraftwerks von Röhrig vom Fraunhofer-Institut.
Genau.
Was jetzt anscheinend möglich macht, dass in Europa alle Energien, die es ja nun gibt an den verschiedensten Küsten und Bergen und heißen und kälteren Regionen Europas, sich verbinden lassen zu einem großen Energietopf, wenn man so will.
Und da ist Europa ein ganz wichtiges Experimentierfeld, weil wir eben hier am weitesten sind. Wir haben Wasserkraft, wir haben Windenergie, wir haben Solarenergie, wir haben Biomassestrom, ein bisschen Geothermie, alle diese vielen erneuerbaren Energien, von denen manche regelbar sind, manche nicht. Und im Verbund kommt sozusagen das neue Energiesystem der Zukunft raus. Mit immer weniger Kohle, immer weniger Atom, zunächst noch Erdgas, was irgendwann auch abnehmen wird. Und sie kriegen dann aus einer Kombination von regelbaren und unregelmäßigen erneuerbaren Energien eine verlässliche Stromversorgung hin. Diese Erfindung machen wir gerade in Europa. Das ist ein Großexperiment mit weltweiter Bedeutung. Das können wir nur machen, weil wir einfach die Ersten waren und deswegen heute die höchsten Anteile haben dieser Energien. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir da eine neue Form von Technologieführerschaft etablieren können. Amerika, kann ich nur sagen, wird da noch sehr, sehr viel bei uns einkaufen müssen in Zukunft.
Sie sind, was Silicon Valley betrifft, irgendwie sehr negativ oder sehr skeptisch. Ich meine, die haben ja auch die Suntech Open.
Das Problem in Amerika ist,
eine große Messe, wo
manches.
Die jungen Solarerfinder sich treffen und die vielversprechendsten Erfindungen werden finanziert und sollen auch irgendwie zur Massentauglichkeit gebracht werden. Also es gibt auch da Bewegung.
Die erfinden viel, aber angewandt wird es woanders. Das ist das Problem der Amerikaner. Das ist das Problem. Es ist schön, dass die das alles erfinden. Es wäre noch toller, wenn sie es einfach mal bei sich auch anwenden würden. Von der Regierung bisher einfach kommen die falschen Signale. Sie haben kein Stromeinspeisegesetz. Wer erneuerbaren Strom erzeugt, zahlt drauf. Ja, wer macht es denn dann? Dann machen wir es natürlich lieber bei uns in Europa. Wenn sie das Geld hier bei uns in erneuerbare Energien investieren, kriegen sie einen anständigen Return. Die Energie wird künstlich verbilligt. Es gibt sowas wie Mineralölsteuern so gut wie nicht. Na, dann wird was Billiges verschwendet. Völlig normal. Das sind einfach Schritte, die sozusagen die breite Anwendung dieser neuen Technologien in Amerika nicht attraktiv machen, weil der Regierung die Courage fehlt, die Rahmenbedingungen zu ändern.
Was ist denn jetzt, wenn Sie sagen, Siemens ist ein Weltkonzern und investiert jetzt sehr stark in grüne Jobs und in grüne Technologie? Was für einen Effekt hat das in der Welt? Also jetzt haben wir eher irgendwie um den Dissens zwischen Amerika und Europa geredet, aber so ein Weltkonzern, was für einen Impact kann der haben? Jenseits der Politik natürlich.
Ja, die Preise für diese Technologien sind in den letzten 10, 15, 20 Jahren dramatisch gefallen. Halbiert und noch weniger. Das liegt an der Massenproduktion. Wenn man aus dem kleinen Maßstab der Hinterhofgarage rauskommt, auf Großkonzernebene geht, wenn das Ganze Solarenergie, Windenergie in immer effizienteren Produktionsprozessen, in immer größeren Maßstäben produziert wird, da wird das Ganze auch immer billiger. Wir sind heute an dem Punkt, wo Windenergiestrom bald billiger ist als Kohlestrom. Auch bei Solarstrom wird es nur noch 6, 7 Jahre dauern. Und davon profitieren natürlich gerade auch die ärmeren Länder, die sich das nicht leisten können, wie wir erstmal in der Phase, wo es noch teuer ist, das Ganze sozusagen einzusetzen. Die warten ja förmlich darauf, dass die Sachen immer billiger werden. Dann können sie sich nämlich leisten. Und diese Entwicklung haben wir gerade. Wir sind heute dabei, wo diese Technologien in Massenproduktion gehen, immer billiger, immer effizienter werden. Und das ist genau das Richtige, was wir brauchen.
Ja, aber das heißt doch, dass sich eventuell was jenseits der Politik praktisch durchsetzt. Also die Politik kann sagen, wir wollen nicht reduzieren, aus verschiedensten Gründen, also CO2 reduzieren. Aber wenn sich sozusagen in der Wirtschaft, in den Betrieben, in den großen Unternehmen was tut, passiert das ja hinter dem Rücken der Politik vielleicht doch.
Das
oder
stimmt
ist das
zum
jetzt
Teil.
Zu optimistisch?
Das stimmt zum Teil, aber es ist ja nicht so, dass die Wirtschaft im luftleeren Raum arbeitet. Die Wirtschaft muss am Ende sozusagen mit dem, was sie macht, was verdienen können. Sonst geht das nicht. Und in Europa, zumindest in Deutschland, haben wir ein politisches Umfeld, unabhängig jetzt von den Vereinten Nationen, geschaffen, wo das geht. Wenn Sie heute hier Ihr Geld in Windenergie investieren, da verdienen Sie Geld damit, da verlieren Sie kein Geld. In anderen Teilen der Welt gibt es dieses politische Umfeld nicht. USA zum Beispiel, Kanada zum Beispiel, Russland zum Beispiel. Also wird da auch keiner sein Geld in diese Technologien stecken. Insofern, politikfreier Raum stimmt nicht ganz. Wir machen hier Innenpolitik. Die Innenpolitik hat in Deutschland, in Europa gute Rahmenbedingungen geschaffen. Auf globaler Ebene, Vereinte Nationen, hat es bisher nicht geklappt. Und wird wahrscheinlich erstmal so schnell auch nicht klappen. Aber dann macht man eben in immer mehr Ländern diese Rahmenbedingungen. Und ich glaube, China ist jetzt auf dem Weg. Die neue japanische Regierung beginnt aufzuwachen. Da tut sich schon was in immer mehr Ländern.
Also es gibt ja so einen Versuch zu sagen, wenn es mit den Ländern nicht klappt, lass uns doch mal ein Bündnis der Städte machen, der großen Städte. Ich meine, sowas gab es natürlich schon, Agenda 20.
21, nee, genau.
21. Das war ja auch schon so ein Bündnis der auch der Städte oder so ein Versuch, dass die Städte vorangehen. Ich weiß, Freiburg war da sehr aktiv, Tübingen. Wäre das eine Möglichkeit, dass einfach die Städte im Zusammenhang mit der Zivilgesellschaft sagen, wir machen das jetzt?
Auch die Städte können da ganz große Beiträge leisten. Die Städte haben zum Beispiel in der Regel bei der Bauplanung die Planungshoheit. Ja, dann muss man einfach sagen, okay, es gibt keine Neubauten mehr ohne Nutzung der erneuerbaren Energien. Es gibt keine Dächer mehr, die nicht in Südrichtung gehen, wo man Solarenergie nutzen kann. Städte sind ganz wichtig in der Verkehrspolitik. Es gibt immer noch viel zu viele Städte, die letztlich glauben, der öffentliche Nahverkehr ist irgendwas für Arme und Asoziale und für Rentner und für Schüler. Aber der normale Mensch fährt Auto. Das ist Denken von vorvorgestern. Solche Einstellungen kann man auf kommunaler Ebene besonders gut ändern. Und viele andere Dinge mehr. Natürlich, Kommunen sind in der Finanzkrise, aber ehrlich gesagt, gerade in der Finanzkrise muss man dann halt mal sich überlegen, was man anders macht. Und nicht alle diese Sachen kosten Geld, viele bringen ja auch Geld.
Sagen Sie doch ein Beispiel.
Naja, die Innenstadtmaut, was die Londoner erfunden haben, was es in Stockholm gibt, was es in anderen Städten gibt. Die Innenstadtmaut bringt Geld. Aber denken Sie mal in Deutschland an die Innenstadtmaut. Da kommen Sie sich ja vor, als hätten Sie irgendwie gerade vorgeschlagen, wir gehen in die Steinzeit zurück. Woanders ist das längst nicht so ideologisch diskutiert wie bei uns. In Berlin oder in Frankfurt oder in Hamburg oder in München wäre das höchste Zeit, sowas einzuführen. Das bringt doch einen Haufen Geld. Und damit kann man den öffentlichen Verkehr ausbauen und finanzieren, das finanzieren, wofür man bisher kein Geld hat. Nur ein Beispiel.
Ja, und woran liegt es, dass es nicht gemacht wird?
Im Verkehrsbereich sind die Deutschen, glaube ich, alles andere als Vorreiter. Da sind wir ganz schön hinterher, hinter dem Rest der Welt. Und ich denke, da müssen wir noch einiges an uns machen, als ob der öffentliche Nahverkehr...
Würde das E-Auto das lösen? Also ob man nur mit E im Stau oder ohne E im Stau steht?
Ja, das Elektroauto ist sicher in manchen Bereichen gar nicht schlecht. Das Elektroauto ist etwas, wo viele drauf setzen. Ich halte das auch für eine sinnvolle Sache. Es ist effizienter als die heutigen Autos. Aber die schiere Menge der Autos, die dann den Stau produziert, das ist dann in der Tat egal, ob es jetzt E-Auto oder Benzinauto ist. Insgesamt ist es fürs Klima besser, wenn wir einfach mal ein bisschen mehr S-Bahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen und so weiter haben. Das bringt mehr und ist im Übrigen auch bequemer zu fahren.
Okay, das ist jetzt alles, aber wir sind jetzt irgendwie auf der Ebene der Technologie. Das ist ja irgendwie sehr spannend. Was passiert? Gibt es neue Erfindungen und so weiter und so fort? Aber ist eigentlich eine Veränderung des Energiesystems, bringt das eine Veränderung der Gesellschaft mit sich? Ich frage deshalb, weil ein wenig sozusagen emotionalen Überschuss, man will die Gesellschaft ändern, man möchte andere gesellschaftliche Verhältnisse unter den Menschen herstellen und sowas, kann ja auch den Elan zur Veränderung tatsächlich stärken.
Jede Veränderung des Energiesystems hat die Gesellschaften bisher dramatisch geändert. Die Einführung des billigen Öls hat die Gesellschaften radikal verändert. Wir haben auf einmal Zersiedlung bekommen, Massenmotorisierung, Massenmobilität. Die Ära des billigen Öls geht vorbei. Also hat das profunde Auswirkungen auf die Gesellschaft. Das muss man jetzt natürlich gucken, dass das nicht irgendwie chaotisch geht, sondern dass wir das politisch steuern können. Das Energiesystem beeinflusst auch dann die Gesellschaft, wenn wir nicht nur Konsumenten sind von Energie, sondern immer mehr Menschen Energieproduzenten werden. Auf meinem Hausdach sind Solarzellen. Ich bin Kraftwerksbetreiber.
Gratuliere.
Und damit bin ich Produzent. Damit habe ich eine ganz andere Position, als wenn ich von irgendeinem Stromkonzern abhänge. Und wenn immer mehr Menschen Energieproduzenten werden, dann machen sie sich auch mehr Gedanken über dieses ganze Energiesystem. Und wenn Leute ihr Geld nicht in amerikanische Immobilienblasen stecken, wo es dann sinnlos verpufft, sondern wenn Leute ihr Geld in einen Windpark tragen und dort investieren und damit eben zum Klimaschutz beitragen, das hat doch profunde Auswirkungen auf die Gesellschaft. Auch wenn die Bauern, wenn die Landwirtschaft mehr in erneuerbaren Energien aktiv wird und neue Einkommensquellen hat. Das sind alles profunde Auswirkungen und ich denke, das ist alles im Großen und Ganzen schon längst im Gange. Das ist keine Zukunftsmusik, das läuft. Man kann es schneller machen, muss es immer wieder neu antreiben, aber es ist schon im Gange.
Also jetzt waren wir von ganz groß, der UNO-Konferenz mit 40.000 Anwesenden, hin zu klein, also sozusagen die Situation in den Kommunen, was kann man da ändern? Gehen wir doch noch mal ein bisschen ins Große zurück. Also wenn die UNO-Konferenzen, das wird ja auch im Moment schwer in Frage gestellt. Ist das eigentlich der Ort, wo was passieren kann? Ja, aber was wären denn die anderen Möglichkeiten der Staaten, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln? Und letztendlich braucht man das ja doch auch.
Ja gut, ich meine,
die 20 wieder, die Industrieländer und größten Schwellenländer.
Ja, aber genau da sind die Hauptblockaden in den G20-Staaten. Die anderen 170, die sind nicht so wichtig. An denen hat es nicht gelegen, dass es in Kopenhagen nicht vorankam. Es waren die größten 20. Und ich denke schon, früher oder später brauchen wir da eine Vereinbarung. Aber warum sie jetzt nicht zustande kommt, liegt wohl daran, dass es zu wenige Vorreiter und zu viele Bremser gibt. Da muss man das eben ändern. Da muss es wieder mehr Vorreiter geben und ein paar weniger Bremser. Wenn in ein paar Jahren mehr Länder erkennen, dass Klimaschutz keine Last ist, die man am liebsten nicht tragen würde, sondern eine Chance ist, eine Gelegenheit, Geld zu verdienen, eine Gelegenheit, die Lebensbedingungen zu verbessern, dann sind sie auch eher bereit, solche Verträge abzuschließen. In der Zwischenzeit kann man das ja auch auf regionaler Ebene machen. Die Europäische Union hat ja auch schon viele Klimaschutz- und Energieinitiativen auf den Weg gebracht. Das kann man auch in anderen Kontinenten machen. Und wenn manche Staaten da nicht mitmachen, dann machen sie eben nicht mit. Kann man sie nicht zwingen. Das ist ein Fakt. Dann muss man.
Gut, aber die G20 hat die gleichen Probleme ja.
Die G20 hat die gleichen Probleme.
Also es gibt
auf dem Rahmen wird nichts passieren, da bin ich ziemlich sicher. Da wird viel geredet, aber
also
wird
andere,
auch nicht
gehandelt. Also andere Konstellationen.
Naja, ich meine, sagen wir mal Lateinamerika als Kontinent, Afrika als Kontinent oder Südostasien. Das sind alles Regionen, da hocken jetzt nicht so sehr die Bremser, sondern da hocken diejenigen, die am heutigen Energiesystem jedenfalls auf absehbare Zeit nicht so viel Interesse entwickeln können, weil sie mehr importieren an fossilen Energien als exportieren, weil sie die Schäden des Klimawandels schon abkriegen. Auf dieser Ebene kann man was machen. Europa tut es ja auch.
Tja, es gibt so ein schönes Wort, was jetzt im Schwange ist, erfolgreich scheitern. Was sowas wie sagen will, wir sind hier ziemlich gescheitert, aber daraus könnte man einen Erfolg machen. Wäre das eine Vorlage für ein schönes Schlusswort von Ihnen?
Ja, erfolgreich scheitern klingt ein bisschen wie ein Widerspruch in sich, aber es gibt andere Leute, die sagen, jede Krise ist eine Chance. Und die Krise dieses Verhandlungsprozesses ist in der Tat eine Chance, dass sich Leute, Staaten, Privatpersonen, Organisationen, Firmen stärker überlegen, okay, wenn es von den Vereinten Nationen nicht kommt, was können wir tun? Und das dann einfach auch mal machen und nicht darauf warten, dass der Langsamste auch noch mitkommt. Am Ende ist die Welt bisher nur selten im Konsens verändert worden, sondern immer von mutigen Pionieren und davon brauchen wir ein paar mehr.
Aber dann noch mal eine Frage. Das NGO-Netzwerk-Forum. Was macht denn das jetzt? Ich meine, da sind wie viel, 20, 30 NGOs zusammen?
Ja,
40. Haben die sich schon getroffen?
Nach Kopenhagen haben wir uns noch nicht getroffen.
Wie überlegen Sie sich?
Aber das werden wir demnächst tun und wir werden mit Sicherheit verstärkt jetzt auf deutscher und auf europäischer Ebene Druck ausüben, dass Europa seine Zusage, die Emissionen zu reduzieren, von 20 auf 30 erhöht und dass wir einfach in Europa jetzt viele Dinge machen, die wir in einem solchen Abkommen sonst hätten. uns dazu verpflichtet hätten, dass wir das jetzt halt ohne Abkommen machen. Und unsere Kollegen in anderen Teilen der Welt werden das Gleiche versuchen. Und dann wird früher oder später sicher auch mal ein neuer Anlauf gemacht werden. Aber ich denke mal, so schnell wird das Abkommen nicht kommen.
Okay, wir kommen jetzt zum Schluss der Sendung. Doppelkopf auf HR2 Kultur. Herr Mayer, was ist das letzte Musikstück, was Sie mitgebracht haben?
Das letzte Musikstück ist schon ein bisschen älter. Jean-Michel Jarre, ein französischer Synthesizer-Musiker, der hat vor, ich glaube, 30 Jahre schon her, 70er Jahre, ein schönes Instrumentalstück gemacht, Oxygen, über den Planeten Erde.
Sauerstoff,
also im Grunde eine Hymne an den Planeten. Und da hören wir jetzt mal rein. Das Stück ist insgesamt, glaube ich, zu lang für die ganze Sendung, aber wir hören einfach mal rein.
Ich verabschiede mich. Mein Gast im Studio war Jürgen Mayer vom Forum Umwelt und Entwicklung. Elisabeth Kiederlen war Gastgeberin.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.